Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rasorn und ich begrüße hier im Studio Carsten Schütte, ehemaliger Leiter der OFA-Einheit der operativen Fallanalyse beim LKA Niedersachsen. Herr Schütte, schönen guten Tag.
Hallo, Herr Rasorn.
Im ABC des Todes Teil 1 haben wir mit Herrn Schütte bereits die Fragen durchgearbeitet, vom Buchstaben A bis zum Buchstaben J. Er hat uns ja Einblicke in Fälle und Methodiken gegeben. Und jetzt kommen wir zum Buchstaben K, was einerseits seine Arbeit als operativer Fallanalytiker betrifft, aber auch seine Profession als Autor, denn er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wenn Kinder morden«. Und darüber möchten wir jetzt als erstes sprechen. Ja, es ist ein besonders tragisches Thema. Es kommt nicht so oft vor. Wenn es vorkommt, dann ist der Schrecken ganz besonders groß. Gerade erst vor ein paar Wochen, da ging es jetzt nicht um ein Tötungsdelikt, aber möglicherweise vielleicht sogar um ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein Fall in Hadecke im Ruhrgebiet. Eine Frau, eine Bürgermeisterin oder angehende Bürgermeisterin soll, wir müssen ja den Konjunktiv an dieser Stelle betonen, soll von ihrer Adoptivtochter mit einem, die 17 Jahre alt ist, mit einem Messer angegriffen worden sein, mehrere Stiche im Bauch, gequält worden sein. Rede ist davon mit einem Deo-Spray und einem Feuerzeug misshandelt worden sein. Also ganz schrecklich, was da passiert sein soll. Wir erinnern uns an einen Fall, ganz tragisch, in Salzgitter 2023, der Fall Anastasia, getötet worden von zwei Mitschülern, 14 und 13 Jahre alt, wobei der 13-Jährige nicht strafmündig war, davon gekommen ist, wenn man so möchte, und nur der 14-Jährige dann später vor Gericht stand, sind bei Weitem nicht die einzigen Fälle. Ich hatte das mal im Zusammenhang mit einem Artikel mal rausgesucht. Blumenau bei Wunsdorf, auch ein ganz besonderer Fall. Junge erschlagen worden von seinem Mitschüler. 2019 Detmold ein Fall. Eine 15-Jährige hat fast 30 Mal auf ihren 3 Jahre alten Bruder eingestochen. Ich könnte die Liste fortsetzen. Es sind Fälle, die erschrecken, weil man sich immer wieder fragt, so einem jungen Geist, wie kommt das? Was passiert da? Morden, Töten, das ist, denkt man ja eigentlich, was nur Erwachsene können. Aber es können auch Kinder und Jugendliche. Sie haben sich ja mit den Fällen beschäftigt und haben abstrakt in ihrem Buch einen Fall konstruiert, wo ihre Erfahrungen aus ihrer Arbeit bei der Fallanalyse hineingeflossen sind. Aber berichten Sie vielleicht mal darüber.
Ja, eiskalt, wenn Kinder morden, war ja im Prinzip eine Herzensangelegenheit. Ich schreibe, das hatten Sie ja erwähnt, auch AIDA-Krimis, und hatte zwischendurch einfach das Bedürfnis, mal was zu schreiben, was gesellschaftsrelevant hat, was uns auch in der Arbeit der Fallanalyse, in der Arbeit der Mordermittler, der Polizisten an sich und natürlich aller Angehörigen immer enorm belastet hat. Und das waren halt Tötungsdelikte an Kindern und auch Tötungsdelikte von Kindern. Und ich glaube, man kriegt die Bilder nicht übereinander.
Ja.
Und es ist ja so, dass man ja erst gar nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und wenn wir Tatorte sehen, wo in der Regel auch eher junge Menschen getötet werden und mit einem Gewaltpotenzial, was wir uns erstmal nicht erklären können, mit wechselnden Tatmitteln, wo wir denken, boah, was ist es? Das kann im Drogenkontext sein, das kann ein psychischer Kontext sein oder halt sehr, sehr junge Täter. Und in der Regel sind das auch alles Beziehungsdelikte, sodass die Aufklärung durch die Mordkommission relativ schnell erfolgt. Und wenn man dann Wochen später in der Wohnung des Täters in seinem Kinderzimmer steht, dort Fußballposter an der Wand hat, Pokémon-Karten auf dem Schreibtisch geordnet liegen, Playmobil-Figuren in der Glasvitrine, und dieser Täter, der diese Tat hingelegt hat, schläft in Dino-Bettwäsche. Die Bilder kriegt man nicht übereinander.
Das war ein Bild, was Sie...
Zumindest habe ich das einfach mal so beschrieben, aber es ist ein Bild, was aus vielen entstanden ist. Mhm. Und wenn man dann den Täter sieht, was, ich sage es einfach mal, ein Pöks ist, denkt man, boah, wie passiert das, wie kommt das? Und wir hatten natürlich auch in dem Kontext mittelbaren Kontakt, zumindest zu den Angehörigen des Opfers, aber dann auch mal des Täters. Mhm. Und ich empfinde das ganz stark, dass auch die Eltern des Täters Opfer ihres eigenen Kindes geworden sind. Und oft ist es so, dass die, entweder werden sie stigmatisiert, schaut euch die Eltern an, kein Wunder, dass der so geworden ist. Und da muss ich auch, und das geht so, ja, auch in ihre Richtung, auch die Medien einfach anprangern, weil gerade aus, ja, wenn es Prozesse gibt, das heißt ab 14 Jugendprozesse ist die Öffentlichkeit nicht zugelassen, auch die Presse nicht. Und auch bei Kindern wird natürlich da medial auch ein Riegel vorgeschoben, aber die Medien haben natürlich ein sicherlich berechtigtes Interesse, darüber zu berichten. Und die Frage ist immer so, die Informationsquellen, sind sie seriös? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Berichterstattung gerade von Boulevardblättern oft nichts mit der Realität zu tun haben. Und das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, also eine Retraumatisierung der Eltern, der Opfer sowieso, aber auch der Täter-Eltern. Und das war ein Bedürfnis, aufzuklären, mal aus Perspektive auch dieser Personen zu schreiben, was geht da in den Köpfen vor? Mhm. Was geht in den Köpfen vor von betroffenen Eltern, ich spreche jetzt von Täter-Eltern, die in normalen Berufen, und ich habe extra deutsche Familien gewählt, die Eltern meines Haupttäters, der Vater ist Einsatzleiter einer Polizeiinspektion, Mutter ist Krankenschwester einer Notaufnahme. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was passiert danach? Wenn es der Top-Polizist der Dienststelle ist, von dem man weiß, dass sein Sohn getötet hat, was passiert mit der Krankenschwester? Mhm. Aus Sicht des Patienten, ne, lasse ich mich von der Mutter des Mörders behandeln? Und das sind ja genau die Aspekte. Was ist in den Köpfen der Eltern des Opfers vor, wenn sie erfahren, der Täter ist 13 und wird ihnen in den nächsten Tagen wieder auf der Straße begegnen, weil die räumliche Nähe auch einfach gegeben ist. Und das sind Dinge, die mich da enorm beschäftigt haben. Und ich habe diesen Buch, ich glaube, das war meine intensivste Recherche, denn ich kann ja nur die polizeiliche Brille oder die polizeiliche Brille beurteilen. Ich habe Schüler interviewt, die gemobbt wurden, Schüler, die gemobbt haben. Ich habe mich mit Lehrerinnen, mit einem Vertrauenslehrer, Konfliktlehrer unterhalten, was da abgeht, mit einer Schulleiterin, die von einem Tötungsdelikt betroffen war in ihrer Schule. Und das war ja erst aufschlussreich, informativ, und dann stand ich einfach und sagte, was ist denn eigentlich los? Auch so aus Perspektive der Lehrer, was ist auf den Schulhöfen los? Welche Rechte haben sie? Welche Möglichkeiten haben sie? Wie werden sie im Studium darauf vorbereitet? Kulturelle, digitale Kompetenz. Und ich sehe immer nur Menschen, die schütteln, den Kopf schütteln und sagen, Studium ist aufgebaut wie vor 30 Jahren. Da tut sich wenig. Und das habe ich auch wirklich für mich genutzt, um da vielleicht auch mal den Appell, und das ist so das Schlusswort, schaut hin, und zwar früh genug. Denn wir haben es in der Hand, ob sich diese Zahlen verändern und ob wir das insgesamt als Gesellschaft hoffentlich irgendwann mal in den Griff kriegen.
Ich hatte mit Herrn Mauter in dem Interview auch mal darüber gesprochen, welche Faktoren es gibt, wenn Kinder töten, wenn Kinder morden, wo er als Gutachter hellhörig werden würde. Und seine Antwort lautete, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jugendlicher, der in einer bürgerlichen Situation aufgewachsen ist und sich unauffällig entwickelt hat, einen Mord begeht. Also er kann sich eigentlich nicht vorstellen. Deshalb gilt es, die soziale Situation, in der der Täter lebt und aufgewachsen ist, zu überprüfen. Wie ist er zur Welt gekommen? Wie gestaltete sich die Familiensituation? Gibt es bei den Eltern antisoziale Tendenzen? Wie entwickelten sich die Geschwister? Oder war er Einzelkind oder das Kind nur eines Elternteils? Wie ging er mit Krisen um? Wurde er bereits von Kinderpsychologen untersucht? Gab es Schwierigkeiten im Kindergarten oder in der Schule? Kam es zu wiederholten Normverletzungen? Widersetzte er sich gegen Regeln? Brach er alle möglichen Dinge ab? Waren seine Beziehungen stabil? Allerdings sind alle diese Punkte bei einem 14-Jährigen, in dem Fall Wunsdorf war es ein 14-Jähriger, nur eingeschränkt beurteilbar. Mhm. Was waren mit Blick auf Ihre Arbeit bei der OFA der jüngste Täter, mit dem Sie es zu tun hatten, der mir begutachtet?
Das war schon 13.
13, ja, genau. Ja, okay. Wenn Sie auf solche Fälle draufschauen, ist das dann, sage ich mal, vielleicht eine Art Spiel, wo es dann aus dem Ruder gerät? Oder gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da geht es auch um Mordlust möglicherweise, vielleicht sogar um Sadismus oder beispielsweise sowas, also was ganz Extremes. Mhm. Ne? Wie gesagt, man kann sich ja eigentlich kaum vorstellen, wo soll ein Kind, ein Minderjähriger auf so eine Idee kommen, einen anderen zu töten? Ne?
Ja, allein in Interviews sind mir halt Dinge geschildert worden, was in den Schulen, auf den Schulhöfen los ist. Mhm. Handy, Social Media spielt eine große Rolle.
Was wird da geschildert?
Es wird geschildert, dass es gerade bei körperlichen Auseinandersetzungen von Mobbing-Opfern fast alle mitmachen. Das heißt, alle zücken die Handys und die Videos gehen viral. Dann ist es so, dass viele Gewaltvideos, sexuelle Gewaltvideos im Umlauf sind, auch in dem Alter oder noch jünger. Ist mir von Betroffenen geschildert und teilweise auch gezeigt worden. Ich habe einen Fall gehört, da hat ein 13-Jähriger für seine Eltern, die sehr stark interessiert waren, was der junge Mann so macht. Der hatte ein Vorzeigehandy. Ein Vorzeigehandy, was natürlich sauber war für seine Eltern.
Okay.
Und das andere Handy, was er dann auch von einem Mitschüler samt SIM-Karte erpresst hat, da waren die Gewaltvideos drauf.
Okay.
Und natürlich haben sie heute Zugriff zu allen Videos. Mhm. Wenn man nur bedenkt, die haben das bei dem Überfall auf Israel, die haben das ja bewusst selbst über YouTube veröffentlicht und solche Videos sind da drauf. Und wir haben natürlich auch recherchiert oder in unseren Systemen. Und da kamen manchmal Motive, ich wollte es mal in der Realität ausprobieren. Eifersucht. Es kam Macho-Gehabe, Beleidigungen, Frauenbild waren Motive. Und ich will nicht sagen, da unterscheiden sich auch Kinder oft nicht von zumindest anderen Jugendlichen in den Motiven, in der Ausführung der Tat. Denn naiv würde ich sagen, hat kaum einer die Vorstellung, zu was auch Kinder ja in der Lage sind. Gerade wenn sie vielleicht, wir haben das bei dem Fall, ich glaube in Freudenberg gehört, wo zwei Mädchen eine Mitschülerin mit Messerstrichen extrem getötet haben. Und das sind Dinge, die bekommen wir einfach nicht in unsere Köpfe. Und das sprengt einfach auch die Vorstellungskraft selbst von den Menschen, die sich täglich mit solchen Delikten beschäftigen. Interessant ist, dass wir, wenn unsere Arbeit abgeschlossen ist, uns nicht mehr unbedingt mit der Psyche des Täters, insbesondere nicht mehr mit der Entwicklung beschäftigen. Das sind Experten vorbehalten, die dann als Gerichtsgutachter auch auftauchen, die natürlich auch sämtliche Informationsquellen haben, die uns ja völlig vorenthalten sind.
Ja.
Von daher ist es immer interessant, darüber zu lesen im Nachhinein. Aber es ist immer gefährlich, gerade bei seltenen Delikten, wenn wir eine neue Tat haben. Ach, das hatten wir ja schon mal vor 2 Jahren, das wird so ähnlich sein.
Mhm.
Nein, dafür sind die Taten so wirklich facettenreich, dass das fatal wäre und man sofort auf einen anderen Fall springt und Ähnlichkeiten sucht und dann wahrscheinlich auch findet, wenn man sie sucht.
Mhm. Nur ganz kurz auch nochmal das Thema angesprochen. Fall Anastasia kam ja auch gleich die Strafmündigkeitsdebatte auf. Auch in Ihrem Buch spielt das ja auch eine Rolle, ohne zu viel zu verraten. Für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, was meinen Sie denn? Strafmündigkeit 14, richtig so? Muss man angesichts des Umstandes, dass Kinder heute immer früher reifer werden, dann doch auch mal nachdenken, vielleicht auch schon früher zu härteren Strafen dann zu greifen? Oder sind Sie eher ein Verfechter, der sagt, Jugendstrafrecht, Erziehungsgedanke erstmal?
Gut, ist eine juristische, sozialtherapeutische, psychologische Frage.
Aber ich frage es mal als Privatmann.
Ja. Ich finde die Diskussion immer spannend, dass natürlich dann die Politik sehr schnell zu solchen Maßnahmen greift. Nach dem Motto, dann setzen wir es runter auf 12 und dann ist alles gut. Nein, ist es nicht.
Ja, verändert auch nicht die Tat.
Ja, es verändert nichts. Ne? Und die Frage ist, wenn wir dann jüngere Täter haben, wo wollen wir denn hin? Gehen wir dann irgendwann auf 10, auf 9, auf 8? Und wenn wir mehr nicht im Koffer haben, und die Frage ist ja, die ich mir stelle, was passiert denn auch mit dem 14-Jährigen im Jugendarrest, im Jugendknast, was passiert mit ihnen? Wie werden sie therapiert? Wie wird mit ihnen gearbeitet? Und auch da habe ich Interviews geführt. Und gerade im sozialen Bereich sind ja genau die Stellen, die jeden Tag neu gestrichen werden. Ja. Mangels Haushaltsmittel. Ne? Und ich habe mich mit Elternteilen unterhalten, die ein Problem hatten mit ihrem Sohn, die auch relativ schnell in Richtung Jugendpsychiatrie gegangen sind, wollten eine Beratung haben. Und die Mutter hat mir das wirklich verzweifelt gestellt und sagt, ja, unbedingt Handlungsbedarf, passen Sie in 13 oder 14 Monaten. Das sind die Zeiten. Und wenn man wirklich auch mit solchen Menschen spricht, auf der Buchmesse, hatte ich eine Lesung und da hat mir eine Schulpsychologin gesagt, ne, wie so ihre Verhältnisse sind. Und ich habe sie gefragt, für wie viele Schulen ist sie denn zuständig? Da sagte sie mir eine Zahl über 100. Wie soll das funktionieren?
Ja,
und natürlich gibt es Sozialarbeiter und entsprechende Unterstützer in den Schulen, aber es gibt halt auch Schulen, wo es halt keine Stellen gibt. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und da sind viele, viele Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen nötig, um da möglichst schnell, denn wir müssen es ja auch mal auf die Straße kriegen.
Ja. Ja,
wenn wir uns da ständig im Kreis drehen und hier eine Vorschrift, da irgendwelche Fristen, dann fördern wir das im Moment noch. Und ich glaube, da ist viel Luft nach oben.
Hm. Buchstabe L, auch ein schwieriger Fall, von dem Sie aber im Nachhinein sagen, das war ein Meilenstein für die Arbeit der Ufer in Niedersachsen, Lefke und Felix. Mhm. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, um was da geht. Mhm. 6. Mai 2004, die 8-jährige Lefke wird vor ihrem Elternhaus in Cuxhaven verschleppt. Der Täter, Mark C., lockt sie unter einem Vorwand in sein Auto. Er sagt, glaube ich, dass der Mutter etwas zugestoßen sei, dass sie einen Unfall hatte und dass sie mitkommen sollte. Er fährt das Kind in ein Waldstück, missbraucht das Kind dort sexuell und erdrosselt es mit einem Kabelbinder. Mit der Leiche im Kofferraum fährt er dann mehrere hundert Kilometer zu einem Waldstück, Da wird das Skelett dann erst Monate später entdeckt. Dann gibt es eine zweite Tat, 30. Oktober 2004, 8 Jahre alte Felix. Der ist eigentlich auf dem Nachhauseweg im niedersächsischen Hippstedt bei Rothenburg-Wümme. Der Täter wieder fährt mit dem Auto an ihn ran, sagt, deinen Eltern ist ein Unfall passiert. Der Junge ist erst so ein bisschen, traut der Sache nicht ganz gleich über den Weg, aber dann lässt er sich dann doch überreden, ins Auto einzusteigen. Das Fahrrad wird hinten in den Kofferraum gepackt. Ja, wieder wird in ein Waldstück gefahren, sexuell missbraucht, dann mit bloßen Händen erwürgt das Kind. Danach ja, scheint der Täter nicht so recht zu wissen, was er mit der Leiche anfangen soll. Und schließlich versenkt er den toten Körper in den Fluss Geeste bei Bremerhaven. Ja, Sie sagen, dieser Fall ist ein Meilenstein für das OFA. Erzählen Sie doch mal vielleicht, wie Sie überhaupt oder Ihre Einheit dazugekommen ist und was die Einheit dann leisten konnte bei der Aufklärung dieses Falls.
Es ist so, 2004 war ja noch in einer sehr, sehr frühen Zeit.
Also zur Erinnerung, 1999 erst gegründet.
Genau, genau. Ich bin 2002 dazugekommen, war also auch noch, ne, total unerfahren. Und wir mussten uns natürlich erstmal das Vertrauen der Dienststellen insgesamt, 26 Fachkommissariate, erstmal erarbeiten und haben angefangen, die Methodik ja auch zu testen und daran zu arbeiten mit den heutigen Cold Cases. Den damaligen Altmordfällen, sagt kein Mensch mehr. Ne? Ja. Also das waren die damaligen Altmordfälle, die wir dann mit der Methodik systematisch aufgearbeitet haben und auch erfolgreich aufgearbeitet haben. Aber wir hatten ja klassisch unser System Opfer, Leiche, Tatort, an dem wir uns abgearbeitet haben. Und wie der Zufall es will, wir waren gerade auf Recherche zu einem Cold Case Delikt im Bereich Cuxhaven. Und damals gab es noch kein Google Earth und wir haben uns Tatort und Zuwegung vom Hubschrauber angeschaut und sind dann nachmittags auf der Wiese vor der Inspektion in Cuxhaven gelandet. Da war gerade Feierabendzeit, man hat geschaut, was sind das dann für Kollegen, die da rauskommen. Und zufällig kam dort der damalige Leiter der Kripo-Dienststelle raus. Und wir kannten uns.
Ach, guck mal.
Wir kannten uns aus dem Kriminaldauerdienst her. Und was machst du denn hier? Ich dachte, ich bin jetzt bei der OFA. Was ist das denn? Und komm doch mal rein auf den Kaffee. Und dann haben wir geklönt und sind auseinandergegangen. Sagt der Mensch, wenn ich mal so einen Fall habe, weiß ich ja, wo ich anrufen kann. Und dieser Kollege war Carsten Bettels, der heute sehr aktiv ist, nach seiner Pensionierung im Bereich Cold Cases. Und ich glaube, 4 Tage später klingelt mein Telefon. Carsten, folgende Situation. Uns fehlt ein 8-jähriges Mädchen, was mit dem Schulranzen vor ihrem Elternhaus stand, weil sie den Haustürschlüssel vergessen hatte und ist seitdem verschwunden. Und wir haben gerade ihre Bekleidung und ihren Ranzen in einem Papierkorb auf einem Waldparkplatz gefunden. Das sieht nicht gut aus. Könnt ihr unterstützen? Jetzt erinnere ich wieder an die 3 Säulen. Tatort, Leiche, nein. Wir hatten einen Handlungsort, immerhin, wo vermutlich ein Täter sich der Kleidung entledigt hat und wir hatten ein verschwundenes Mädchen. Und ich komme immer wieder auf diesen Begriff Dienstleistung und da konnte ich nicht sagen, nein, melde dich, wenn ihr mehr habt. Ich will gar nicht definieren, was wir damit meinten. Und dann sprechen wir nochmal, sondern da mussten wir rein. Da mussten wir rein und waren dann, ja, wie ins kalte Wasser gesprungen, funktioniert die Methodik auch mit den Informationen, die wir jetzt haben. Mhm. Können wir da helfen? Können wir einen Mehrwert entwickeln? Und haben im Prinzip die erste Sonderkommission und dann die Mordkommission über 1,5 Jahre begleitet. Und nach dem Verschwinden von Felix war natürlich auch die Frage, gibt es Täter, die auf Mädchen und Jungen fixiert sind, was wir bestätigen mussten? Und so, dass ein Tatzusammenhang relativ früh zum Verschwinden von Felix aufgedeckt wurde. Und als wir natürlich den Leichenfund in Attendorn im Sauerland hatten, eine große Distanz, über 400 Kilometer von Altenwalde entfernt, war das natürlich auch eine Botschaft des Täters, dass das doch schon ungewöhnlich war. Dadurch waren natürlich die menschlichen Überreste von Lewke nicht mehr beurteilbar. Aber es gab halt, denn im geografischen Aspekt, Beziehung Sauerland, Beziehung Cuxhaven, sodass da die Mordkommission auch wirklich mit viel Manpower eine tolle Arbeit geleistet hat, die wir halt begleiten durften. Und nach der Ermittlung des Mark H. hat auch unsere Psychologin bei den Vernehmungen unterstützt und gecoacht, sodass uns der Täter dann auch irgendwann den Ablageort von Felix genannt hat. Ich glaube nicht, dass wir ihn gefunden hätten. Und das ist genau der Punkt, wenn ein Serientäter, bei 2 ist es definitorisch noch kein Serientäter, erst ab 3 in Deutschland, aber wenn Täter, Mehrfachtäter, lernen dazu.
Es werden wahrscheinlich mehr Fälle noch dazu gekommen. Ne?
Wenn er nicht gestoppt wurde. Gehe ich von aus, ja. Dass da mehr Fälle dazugekommen wären und lernen dazu und verbessern natürlich auch ihren Modus operandi, ihre Handschrift und wie hier auch die Leichenablage.
In dem Fall soll er ja in der Untersuchungshaft gegenüber einem Mithäftling damit geprahlt haben, dass er noch weitere Taten begangen haben soll. Das wurde ja dann auch nochmal untersucht und es wurde ein Bewegungsprofil dann erstellt. Mhm. Wollen Sie damit dann,
war die Ja, auch das ist dann nochmal eine Leistung, wo wir dann ne, auch entsprechend unterstützt haben. Natürlich geht man dann nochmal in die Vita rein und schaut, ne, wo hat er sich regional aufgehalten, welche Taten gab es zu der Zeit. Es gab ja auch schon Vorerkenntnisse des Täters. Das wird natürlich alles auch mal recherchiert und geschaut, welche möglichen Taten haben wir in dem zeitlichen, geografischen Kontext. Und da sind auch parallel noch Analysen auch durch andere Urteile gelaufen in den Bundesländern.
So ein Bewegungsprofil, das wurde in dem Fall ja beispielsweise ab seinem 18. Geburtstag geführt. Mhm. Wie kriegt man denn so diese Daten noch zusammen?
Dann? Ja, muss man schauen, durch entsprechende Vernehmungen. Es gibt ja Hinweise auf Arbeitsstellen, auf Bundeswehrstandorte. Und da muss man gucken und dann natürlich auch mit Menschen sprechen, mit Schulleitungen. Wann war die Entlassung? Wann war die Ausbildung? Wo waren entsprechende Baustellen? Man spricht über Steuerunterlagen. Ne? Mhm. Also da gibt es Quellen, die man anzapft. Und sobald man da, ich sag mal, auch einen Informationsstand hat, der hoffentlich vollzählig ist, natürlich gibt es immer wieder Lücken, hat man natürlich auch geografische und zeitliche Ansätze, wo eventuell noch weitere Taten entsprechend begangen werden könnten. Mhm.
Ganz dramatisch in dem Zusammenhang ist ja auch die Schilderung der Mutter von Felix. Sie hat ein Buch ja über das Ganze geschrieben, wo sie auch über ihre eigenen Suizidgedanken beispielsweise berichtet, über die Ermittlungen und wie sie das alles erlebt hat und auch über ihren Leidensweg sehr viel dann geschrieben hat. Und ja, dass in Deutschland die Täter rehabilitiert werden, die Opfer und deren Angehörige jedoch nicht. Wie sehen Sie das denn?
Ja,
es wird zu wenig getan.
Ja, aber es ist ja mal, ich sag mal,
ist ja nicht Aufgabe der Ofert.
Ne? Nein, einig, wichtig ist natürlich der Blick der Perspektive.
Ja.
Aus Angehörigenperspektive kann ich das komplett nachvollziehen. Ja. Die Täterperspektive ist wiederum eine völlig andere. Recht auf Resozialisierung, Therapie. Natürlich wäre fatal, wenn man das nicht tun würde. Und man Täter tickende Zeitbomben ohne therapeutische Ansätze, ohne entsprechende Gutachten wieder auf die Straße lässt. Also von daher, glaube ich, haben beide Dinge parallel ihre Berechtigung. Aber die Arbeit der Opfer an den Opfern, die Betreuung der Opfer ist ein großer, großer Punkt, den wir, glaube ich, noch intensivieren müssten. Aber auch das sind wieder Fragen finanzieller Aspekte. Mhm. Es gibt Opferhilfeorganisationen, Weiße Ring, PP, die das privat ehrenamtlich übernehmen und da einsteigen. Aber natürlich wäre da von staatlicher Seite, auch da hat man ja nachgeholfen, auch das ist ja sensibilisiert worden, auch mit Begleitung in Gerichtsprozessen etc. Ne? Da hat sich ja einiges getan, aber ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben.
Hm. Buchstabe M, Madeline Maddie McKen.
Ja.
Ein Fall, der auch uns gerade in Braunschweig sehr beschäftigt hat, weil der Haupttatverdächtige eine Zeit lang hier gewohnt hat und weil die Ermittlungen hier geführt sind. Wie schauen Sie auf den Fall? Sie waren ja nicht in die Ermittlungen vor Ort eingebunden, deswegen können Sie ja freier, denke ich mal, drüber reden, so aus der Ferne drauf geschaut. Was zeigt uns dieser Fall? Vielleicht auch, was falsch gelaufen ist.
Ich habe so einen Grundsatz, ne? Wenn ich da nicht komplett drinstecke, nicht alle Informationen habe und einfach mal die Klappe halten. Das ist immer die Frage, wenn man sich da von außen aus der Perspektive einschaltet und die Kenntnis nicht hat, sie, wenn ich sie hätte, natürlich auch in der Öffentlichkeit nicht preisgeben würde. Aber vielleicht kurzum, und ich glaube, das ist ein Fall, der die Problematik von Tötungsdelikten oder Verbrechen überhaupt zeigt, was wir zu Beginn, das heißt in Portugal, beim Verschwinden des Opfers, wenn da die Tatortarbeit, wenn da die Ermittlungen nicht so strukturiert sind, was ich nicht beurteilen kann. Aber was wir da nicht bekommen, kriegen wir auch Jahre später nie wieder. Das ist halt ein Riesenproblem. Und wenn wir natürlich Tatverdächtige haben, wo einige Dinge indizienmäßig passen, es fehlt aber wirklich noch genau der Beweis, der objektive Beweis, der ihn genau dahin bringt und als Täter auch bestätigt, wird das juristisch nicht lösbar sein. Das funktioniert nicht.
Mhm. Buchstabe M. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. N wie normal. Mhm. Ja, was ist schon normal?
Wer von uns ist normal?
Ich hoffe, ich bin normal. Ich weiß es nicht. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass man sich nicht drauf schauen sollte auf einen Fall. Das ist ja nicht normal, was da jemand gemacht hat. Was so dieses ist das eine Normalität? Muss man sich davon freimachen bei der Fallanalyse?
Ja,
ist das ein Begriff, mit dem man überhaupt arbeiten darf?
Ich glaube, da müssen wir mal in unser eigenes Umfeld gucken und schauen, wer von denen ist normal, wer ist anders.
Was ist der Maßstab,
und was ist normal? Wer setzt den fest? Das ist ein Maßstab in einer Gesellschaft wie unserer. Da geht es ja schon los. Ne? Ja. Und da haben wir, glaube ich, jeder sitzt in einem kleinen Kreise, in dem wir hier sitzen, völlig verschiedene Vorstellungen von Normalität. Und Täter, extreme Täter, haben da natürlich völlig andere Ansätze. Insbesondere Täter, die ja auch ein zweites Gesicht, eine zweite Identität haben. Auf der einen Seite umsorgender Familienvater, auf der anderen Seite Mörder. Ja, und das heißt, da gibt es verschiedene Normalitäten. Ja, und das ist halt die Frage, wie wir da rangehen. Aber Normalität wäre auch kein Begriff, den wir in der OFA in der Fallanalyse verwenden.
Mhm. Okay. Buchstabe O, Opferbilder. Wieso werden Menschen eigentlich Opfer? Und wer wird Opfer?
Ja, das ist ein weites Feld. Die Frage ist ja auch immer von der Perspektive des Täters abhängig.
Ja.
Viele fragen, wie geht ein Täter vor? Und ich vergleiche das immer, versuche es immer in den Alltag so ein bisschen einzubeziehen. Wenn wir die Tierwelt gucken, der Löwe sucht seine Opfer am Wasserloch. Und wählt das Opfer, was vielleicht allein ist, was nicht beaufsichtigt wird, was familiär nicht eingebunden ist. Und was verletzt ist, was nicht so schnell fliegen kann, was motorisch ihn veranlasst, damit habe ich jetzt kein Problem. So wählen Tiere ihre, nicht Opfer, ihre Beute aus, um zu überleben. Ist ja ein normaler Vorgang. Und Täter ticken ja ähnlich. Das heißt, früher dachte man, es war auch in der Struktur unserer Weichelsbögen, unserer Datei, Präferenz auf rothaarig, schwarzhaarig, blond. Haben wir irgendwann rausgeworfen. Weil die Präferenz bringt uns nicht weiter.
Und die Präferenz
haben auch Täter selten, ja. dass die nach solchen Äußerlichkeiten agieren.
So, es geht um die Gelegenheit?
Es geht um die Gelegenheit, es geht um situative Geschichten. Und nehmen wir mal den Cruiser, der sich seine Opfer sucht. Die Frage ist, wo sucht er sie? Sucht er sie nach Verfügbarkeit? In Discos verfolgt er sie? Ist es reiner Zufall? Und wenn es reiner Zufall ist, hat er gar keine Chance zu wählen. So dass wir da auch bei Serientat vergleichen, dass wir selten haben, okay, der ist nur auf Opfer von Biss fixiert, der ist nur auf schlanke Frauen, der ist nur auf dicke Frauen, der ist darauf fixiert. Täter sind da sehr, sehr flexibel. Und von daher ein wirkliches Beuteschema, nenne ich es mal, von Tätern, was so eingefahren ist, dass wir danach recherchieren können, alles andere wirklich rauswerfen können, dass es nicht unserer Täter ist, also äußerst selten.
Mhm. Buchstabe P, Pferde.
Mhm.
Ich lese mal was vor. Im Zeitraum von 1993 bis 2003 wurden von einem bislang unbekannten Täter bei ca. 50 Taten mehr als 100 Pferde mittels Stich- und Schusswaffen getötet. Die Serie begann an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Weitere Taten zogen sich von Emsland bis nach Brandenburg. Der Täter tötete die Pferde auf Weiden, in Ställen sowie bewohnten und unbewohnten Reithallen, die er auch gewaltsam einbrach. 1999 wurde durch das LKA Niedersachsen die Ermittlungsgruppe Pferd ins Leben gerufen, welche bis 2005 bestand. Mithilfe der operativen Fallanalyse konnte zunächst ein Täterprofil erstellt werden, wonach es sich um eine kräftige männliche Person im Alter von etwa 50 Jahren handeln müsste, welche aller Wahrscheinlichkeit nach psychisch und oder sexuell gestörtes Verhalten aufweist. Trotz der akribischen Arbeit der Ermittlungsgruppe und wiederholter bundesweiter Fahndungsaufrufe konnte der Täter nicht identifiziert werden. Mhm. Ich kann mich erinnern, waren auch viele Fälle hier bei uns in der Region damals. Pferdefreunde verzweifelt, die nachts, sage ich mal, auf ihre Pferde aufgepasst haben. Immer wieder Bilder von Pferden, die ja gemeuchelt auf der Koppel lagen. Ein außergewöhnlicher Fall?
Absolut. Also ich war in der Analyse nicht beteiligt. Mhm. Die ist vor meiner Dazugehörigkeit, ich glaube, vor 2002 ist die entsprechend umgesetzt worden durch die OFA. Und es gibt manchmal Analysen, auch in die ich involviert war, die würde ich heute gerne nochmal machen, auch gerade was Täterprofilalter angeht. Da haben wir, glaube ich, eine Menge dazugelernt. Aber das hat natürlich eine enorme Unruhe gegeben. Und der Täter, ich erinnere mich daran, denn ich habe mir das alles mal wirklich durchgelesen und geschaut, was war da denn überhaupt Fakt. Er hatte ja auch wirklich Waffen, die er sich...
Lanzen,
ja. Die wirklich professionell gefertigt wurden, die ihn auf Distanz hielten, aber enorm effektiv waren. Und das sind so Dinge, die natürlich ein Täteralter von einem jungen, unerfahrenen Menschen natürlich, ich sag mal, in dem Alter ein bisschen hochschrauben, mit einer entsprechenden Fachkenntnis oder zumindest Kontakten, die ihm die zutun oder dass er die entsprechend bestellen kann. Und die Frage war natürlich immer, ne, geht er irgendwann, haben wir irgendwann ein Riesenproblem mit einem Serienmörder, der exakt so vorgeht.
Und dass der irgendwann von Pferden,
ja,
von
Tieren, natürlich, auf natürlich. Menschen das konnte man damals und würde ich auch heute nicht widerlegen können. Natürlich besteht die entsprechende Gefahr, ne, gerade bei der Schlachtzahl, die der Täter mutmaßlich da an den Tag gelegt hat. Aber es hörte irgendwann auf. Warum? Das weiß man nicht. Das kann alle möglichen Gründe haben.
Ja, die Lust, wird da wahrscheinlich nicht dran verloren haben.
Ne? Ja, das ist ja die Frage, wie kompensiert man sowas? Und oft ist es ja so, wenn Serien aufhören, vielleicht ist es eine Partnerschaft, ne? Irgendwelche Dinge, wo er sagt, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt habe ich den ganzen Stress, den ich dadurch kompensiert habe, der ist vorbei. Ne? Ich habe eine Partnerschaft, ich bin inhaftiert worden, ich verstorben, ne? Verletzt. Das kann viele Gründe haben, warum derjenige aufgehört hat. Aber wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr froh, dass es nachgelassen hat und dass wir zumindest kein Tötungsdelikt an Menschen haben, wo wir glauben, dass dieser Täter agiert hat.
Buchstabe Q, Qualitätsmanagement. Mhm. Eine Frage, die wir uns ja alle stellen müssen. Ne? Mhm. Ja, wie kann man sicherstellen, dass eine Fallanalyse objektiv, fehlerfrei und effizient bleibt?
Ja, sicherstellen ist ja immer so ein Absolutum. Ja. Ist die Frage natürlich, findet man irgendwo noch mal reingeht, doch die eine oder andere Ecke, wo man was hätte optimaler bearbeiten können. Aber ich glaube, die Qualitätsstandards halten wir durch diese vorgegebene Methodik akribisch ein. Und dadurch, dass wir ein Team sind, deswegen auch nie ohne das Team, es gibt nicht den Profiler, weil dann funktioniert diesen Qualitätsstandards leider nicht. Und das Korrektiv des Teams, ne, sichert die Qualität. Mhm. Denn es ist so, dass es gibt so einen Spruch, eine harmonische Fallanalyse ist eine schlechte Fallanalyse.
Okay.
Wir fighten.
Kraft's auch mal?
Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Es ist so, dass jemand Argumente vorbringt und die er beweisen muss. Natürlich wird dann provoziert. Dann beweis sie auch. Wo ist das her? Komm, mach es. Wir haben verschiedene Puppen. Mach es, versuch es. Und da kracht's auch mal. Mhm. Aber das Schöne ist, und ich glaube, da habe ich jetzt auch keinen großen Anteil. Das war vorher im Team schon wirklich fest verankert, dass das nicht persönlich genommen wird. Und dass wir da, glaube ich, sehr konstruktiv kritisch miteinander umgehen. Und ich meine, so dieser Qualitätsmodus bei uns klappte eigentlich sehr, sehr gut. Zumal wir ja wirklich auch dadurch, dass wir ein interdisziplinäres Team sind, auch immer wieder externe, entweder Kollegen mit ins Team geholt haben oder halt Wissenschaftler, die natürlich das gar nicht verstanden haben, was da plötzlich abgeht. Und dass wir hinterher was essen gehen und noch ein Bier trinken gehen, das haben gerade Psychologen externe gar nicht verstanden. Nach dem Motto, ich dachte, ihr sprecht nie wieder ein Wort miteinander. Nein, das haben wir ganz gut im Griff gehabt. Und was, glaube ich, noch interessant ist, dass wir uns teilweise entschlossen haben, gerade bei Dingen, wo wir von Anfang an das Gefühl hatten, es könnte schwierig werden, dass wir Mitglieder der Mordkommission mit in die Analyse genommen haben. Mhm. Weil wir den Vorteil gesehen haben, dass wenn sie den Part mitentwickeln, sind sie auch für das Ergebnis mitverantwortlich. Und wenn wir eine Präsentation haben und die vielleicht ein bisschen kontrovers geführt wird und wir weggehen, dann oft ist es ja so, natürlich stehen wir zu Fragen zur Verfügung, aber oft werden die uns nicht gestellt. Und wenn die Tür zu ist, dann geht es, ach, die wiederum, wo sind das denn her? Und dann haben wir immerhin einen noch in der Mordkommission, der dabei war und der es begründen kann und dem sie völlig anders vertrauen als uns. Und ich glaube, das hat uns manchmal doch eine Akzeptanz, einen riesen Mehrwert gebracht.
Wie ist denn das? Das habe ich mir gerade eben während Ihrer Antwort überlegt. Untereinander, sind das dann berufliche Beziehungen oder sind das Freundschaften? Und wie ist das, sage ich mal, wenn man sich im Privaten trifft? Mhm. Kann man dann über Falle sprechen oder sagt man, nein, wir sprechen nur in diesem geschützten Rahmen der Dienststelle jetzt beispielsweise über solche Fälle und alles, was nach 16 Uhr, sage ich jetzt mal, stattfindet, da sprechen wir dann nicht drüber, weil das diesen Rahmen dann einfach
verletzt. Das funktioniert nicht. Ja. Es ist so, dass die OFA ja auch ein Bereich ist, den man gerade bei so einer langen Ausbildung nach 2 Jahren nicht wieder verlässt. Mhm. Entweder gibt es Gründe, ne, ob das Karriere ist, ob das Belastung ist, ob das familiäre Geschichten sind. Aber normalerweise ist das schon eine lange Zeit, die Kollegen dort verbringen. Das zeigt jetzt auch die Zugehörigkeit, ne, meiner Nachfolger in der OFA. Das ist schon also ein Part. Und natürlich kommt man sich auch einfach näher, weil wenn wir in den Analysen sitzen, das geht an die Substanz. Das heißt, wir öffnen uns da in dem Kollegenkreis, in Fallanalysen auch emotional vielleicht völlig anders als im Bekanntenkreis. Ich glaube, dass das emotional gewisse Dinge, ich gegenüber den Kollegen in Extremsituationen ganz anders wirke als vielleicht in der Familie, wo ich Familienoberhaupt bin, ne, und dann eine ganz andere Rolle habe. Und da kommt man sich natürlich näher und man ist auch, befreundet heißt nicht, wir machen jetzt dienstlich alles zusammen und privat treffen wir uns am Wochenende. So ist es nicht, aber wir haben auch heute noch Kontakt und wir kennen, was auch wichtig ist, aus so einer, ich will sagen, Fürsorgepflicht, aber um zu wissen, ob denn die Kollegen aufgefangen werden irgendwo nach belastenden Fällen, ne? Ob es da eine Schulter gibt, wo man sich anlehnen kann. Und von daher kennen wir die Familien eigentlich auch und wir grillen mal zusammen und solche Dinge. Also von daher ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch zu wissen, was passiert denn mit den Kollegen, wenn sie nach belastenden Fällen wie Bodenfelde nach Hause fahren.
Mhm. Wie viel Fallanalytiker gibt es denn eigentlich beim LKA Niedersachsen?
Es gibt 5 Stellen.
Ist aber eine kleine Weihnachtsfeier dann.
Ne? Ja, ist eine kleine Weihnachtsfeier. Ne? Wenn man die Angehörigen mit dazu nimmt, ist es wieder ein bisschen größer. Oft ist es ja so, dass wir das dann gerade solche Dinge auch mit der Zentralstelle Gewalt, also mit einem größeren Team entsprechend
veranstalten. Okay, dann ist eine größere Weihnachtsfeier. Ja,
genau.
Okay, gut. Buchstabe R. RAF, aber wir wollen nicht über die RAF sprechen. Mhm. Ich musste, weil ich den Buchstaben P für was anderes mir ja mit dem Pferderipper dann bereitgelegt hatte, wollte ich so ein bisschen die Kurve bekommen, RAF, und zwar Personenschützer. Sie waren Personenschützer.
Genau.
Und da in der Zeit sicherlich war die RAF ja ein Thema, oder?
Genau, ich war von 83 bis 86 beim Bundeskriminalamt als Personenschützer bei der Sicherungsgruppe Bonn. Und da war RAF präsent natürlich.
Wen haben Sie so beschützt?
Ja, ich war in einer Truppe, die sich mit der Voraufklärung und dem erweiterten Personenschutz beschäftigt hat. Das konnten wir uns damals aussuchen, ob wir einer festen Schutzperson zugeteilt werden, ne? 24/7. Und das war jetzt nicht so meins. Und da konnten wir uns ein bisschen freier bewegen und waren so eine Art, ich will nicht sagen MBK, das ist das BKA, aber wir konnten da relativ frei agieren. Und was interessant war, wir haben den direkten Personenschutz unterstützt, der Staatsgäste. Ja. Und da haben wir natürlich tolle Begegnungen gehabt und interessante Begegnungen und konnten wirklich mal so den Politikern dieser Welt face-to-face entgegentreten. Da gab es jetzt keine Unterhaltung, aber ne, man hat das eine oder andere mitgekriegt und Dinge erlebt, die wirklich spannend waren.
Immer bewaffnet?
Ja, natürlich.
Und natürlich auch immer möglicherweise mit der Gefahr, dass man sich eine Kugel einfängt.
Ne? Ja, man muss sich auf die Kollegen verlassen und man muss halt schon, das ist jetzt also nicht so, dass man da nur wegen der Buffets mitgeht, ne, und das ein schönes Leben ist. Mhm. Und auch heute ist es ja so, dass das ein anspruchsvoller Job ist.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Man läuft halt nicht nur nebenher. Und dann habe ich das während der Expo in 2000, hat mich das nochmal gereizt und dann war ich nochmal ein halbes Jahr vom LKA als Personenschützer auf der Expo. War auch eine tolle Zeit.
Aber dann irgendwann hat es gereicht. Dann
ich war dann ja auch schon im Bereich Tötungsdelikte, Mordermittlungen und das wäre jetzt auch nichts, was ich heute noch machen will, vom Alter, von der Fitness sowieso nicht mehr. Aber es hatte alles seinen Reiz und alles zur rechten Zeit.
Okay. Buchstabe S. Ich habe schon gemerkt, bei manchen Themen, da muss ich nur auf den Knopf drücken und da können Sie das abspulen.
Da bin ich mal gespannt,
was wir jetzt machen. Dieses Mal überlasse ich Ihnen mal die Rede, was da passiert ist. Nämlich auch ein außergewöhnlicher Fall. Sittensen. Was war denn in Sittensen los?
Ja, Sittensen. Ich glaube, das war 2000. Hat es da stehen? 2007, kann das sein?
Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Okay, aber so.
In Sittensen gab es in einem China-Restaurant, wurden 7 Leichen gefunden. Im Restaurant und der Wohnung gegenüber.
Auf einen Schlag.
In welchem
Alter?
Unterschiedlich. Das waren Bedienstete in dem Restaurant, die Betreiber des Restaurants, alle so roundabout, ich sag mal so zwischen 30 und 50. Mhm. Und war natürlich ein sehr ungewöhnlicher Fall, wo hat man schon mal so viel Opfer an einem Tatort. Und wir sind auch beauftragt worden durch Rekonstruktion entsprechend. Ich glaube, die Auftragslage war, wie viele Personen, welche Motivlage und was ist da im Prinzip passiert. Warum sind da 7 Menschen erschossen worden? Und so, dass wir auch erstmal 2007 war ja auch jetzt nicht so die Zeit, wo wir unheimlich erfahren aktuellen Fällen waren. Und Sie können sich das vorstellen.
Vielleicht nochmal eine Zwischenfrage. Wie muss ich mir das vorstellen? Sag ich mal, jeder eine Kugel gefangen oder einmal quer durch den Saal gehalten?
Jeder eine, es war Hinrichtungscharakter. Mhm. Jeder eine aus der gleichen Waffe. Okay. Und so, dass wir da erstmal auch logistisch und methodisch davor standen. Und gut, wir sind jetzt 5 Leute, einer Backoffice, das heißt 4 können in die Analyse. Und dann haben wir uns auch entsprechende Kollegen und aus anderen Bereichen dazugeholt. Und dann mussten wir uns auch methodisch, ne, wie gehen wir denn daran, dass wir uns die Opfer aufteilen und dann Step by Step vorgehen. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, haben da eine Rekonstruktion erarbeiten können, von der wir relativ sicher waren, die jetzt nicht unbedingt primär Ermittlungsrichtung war, aber wir konnten es objektiv ganz gut darlegen. Und interessant ist, dass es dann später einen Kronzeugen gab vor Gericht, der genau diese Rekonstruktion oder die Art, die Täterhandlung bestätigt hat und selbst die Anzahl der Täter war richtig. Das war auch für uns auch einer dieser Meilensteine in der Fallanalyse.
Gab es einen Fall, wo auf einen Schlag mehr Menschen?
Dinge, aber da fällt mir ja selbst ein Anschlag politischer Anschlag nicht ein hier in der Stadt.
Ja. Sie hatten im Vorgespräch verraten, wie dieser Fall gelöst wurde.
Ja.
Das finde ich noch ganz interessant. Das müssen Sie noch mal erzählen.
Das war ganz interessant. Und zwar kam das Täterklientel asiatischer Herkunft. Und parallel dazu wurde auf der Autobahn ein VW Polo angehalten durch die Autobahnpolizei. Da ging es um eine Überprüfung, ob das verkehrsrechtlich war, ausländerrechtlich. Macht man ja und schaut räumliche Beschränkungen. Und es war, glaube ich, ein Leihwagen. Von daher haben sie die beiden Insassen kontrolliert. Und bei der Kontrolle ist einem Beamten aufgefallen, dass der Beifahrer einen Zettel im Beifahrerraum unter den Sitz geworfen hat. Mhm. Und er hatte wohl vermutet, ob das Drogen sind, ob das irgendwelche Dinge sind. Hat das aufgehoben, hat das entknüllt und da stand irgendein Begriff asiatisch drauf und eine Handynummer. Nichts Relevantes, hat er wieder entsprechend in den Fußraum geworfen. Und dann sind die beiden aber für eine ausländerrechtliche Überprüfung, erkennungsdienstliche Maßnahmen, mit zur Dienststelle genommen worden. Und währenddessen kam der Einsatz hoch mit den 7 Leichenfunden. Und der Kollege sagte, das haben wir nebenher mitgehört, natürlich interessant, aber wir hatten ja unsere Aufgaben. Und dann wurde der Name des Restaurants Lin Yue genannt. Mhm. Sagte, verdammt, das habe ich doch gerade gelesen. Und das war der Name und der Rufnummer auf dem Zettel. Und das waren Tatbeteiligte. Ja. Und deswegen sage ich, sind die Kollegen im Streifendienst mit die wichtigsten, die wir in der Organisation haben.
Und Kommissar Zufall.
Und Kommissar Zufall. Und ich weiß nicht, ob das so aufgeklärt worden wäre, wenn es den Zugriff oder den Zufall nicht gegeben hätte. Mhm. Interessant war, ich hatte eine Lesung auf einem Ederschiff, ist noch gar nicht so lange her. Und vor vielen, vielen Zuschauern. Und ich berichte mal ganz gern, auch die Rolle der Schutzpolizei in den Medien und verteufle es immer ganz gern, dass sie halt im Tatort immer das Abschirmband hochhalten, das so die Hauptaufgabe ist, wo mir immer so einen Hals kriege. Und habe dann auch wirklich eine Lanze gebrochen für die Kollegen, weil die sind an allen Tatorten, an allen Handlungsorten die ersten vor Ort und was die nicht kriegen, kriegen wir nie. Und dann gibt es immer so eine kleine Schlange, ne, wo ich dann Bücher signiere und wo Fragen gestellt werden und der Kollege kommt auf mich zu und sagt, schöne Grüße, ich war der Kollege auf der Autobahnpolizei. Aber ist ja schön mit dem Zettel. Ne? Und haben wir noch nicht geklönt und hat mir noch so einige Dinge genannt und ich sage, bist du sofort befördert worden?
Natürlich nicht. Buchstabe T, Typ. Was für ein Typ Kriminalist und was für ein Typ Mensch sind eigentlich Fallanalytiker? Wenn Sie jetzt mal so auf Ihre eigene Branche schauen. Kann man die so auf einen Kamm stellen? Gibt es da so Eigenschaften, wo Sie sagen, das ist für uns typisch, da haben alle den gleichen Tick? Journalisten beispielsweise immer neugierig. Mhm. Ne? Ja, also alle stehen spät auf beispielsweise, weil sie wissen, irgendwie müssen später immer noch ran, wenn andere schon Feierabend haben.
Es ist ja so, dass wir uns in der Regel bundesweit alle kennen, weil wir die Ausbildung ja alle zusammengenossen haben.
Wie viel gibt es bundesweit ungefähr?
Knapp unter 100.
Ja.
Von daher haben wir auch einen guten Draht und haben auch im Prinzip eine Liste über Kompetenzen jedes Einzelnen. Weil jeder hat natürlich auch extern irgendwas dazu gewonnen und wir haben da also illustre Charaktere. Einer der Kollegen war Arzt vorher. Es gibt Menschen, die haben irgendwas studiert parallel. Wir haben auch Psychologen, also keine Polizeibeamten in der OFA. Und wenn wir denn Fälle haben und wissen, dass es Kollegen gibt mit Kompetenzen, die wir nicht haben, dann laden wir die natürlich für unsere entsprechenden Analysen ein. Genauso sind wir auch bundesweit mal unterwegs, wenn es in unsere Richtung geht. Und diese OFA-Freaks, nenne ich sie mal, sind die engagiertesten Kollegen, die ich je kennengelernt habe.
Ja.
Die immer präsent sind, die kann man anrufen, auch bei Handynummern sind wir vernetzt, egal wann. Da sagt keiner, weißt du jetzt, ich habe gerade, sag Bescheid, kriegst du auch bundesweit, Vernetzung insgesamt in dem Bereich, auch die Mordermittler, da gibt es kein 9-to-5, sondern die kriegt man immer und die sind mega engagiert und wenn es ein Nein gibt, dann hat es auch einen Grund.
Mhm. Buchstabe U. Umfeldanalyse. Mhm. Welche Rolle spielt die Analyse des sozialen und geografischen Umfelds des Täters?
Das ist ja so, dass wir, wenn wir das analysieren, ihn ja schon kennen.
Ja.
Ja. Ja, da muss man schauen. Ich glaube, umgekehrt wird es, wenn wir im Täterprofil sind, welches soziale und geografische Umfeld wir ihm zuschreiben. Mhm. Ja, und da wird es dann ja spannend, wo kommt er her? Wobei wir in der Regel nie erstens beurteilen können, und auch nie sagen, wo wohnt er, wo lebt er, sondern wir sprechen von Ankerpunkten.
Also man könnte jetzt nicht sagen, Gott, das ist so eine schlimme Tat, der muss aus Hannover kommen.
Ja, Hannover muss man schauen. Es gibt ja, wenn wir einen regionalen Täter haben, also solche Aussagen treffen wir natürlich.
Das kann kein Braunschweiger sein,
ist völlig anders. Ja. Wenn wir Argumente haben, na klar, aber Ankerpunkte sind Punkte, wo Täter eine Beziehung zu haben. Da haben sie früher mal gelebt, da lebte eine Freundin, die Oma, die Eltern. Aber wirklich so ins Detail zu gehen, dass wir sagen, der wohnt da, da müssen wir also schon ein ganz schönes Paket haben, dass wir das begründen können. Mhm. Soziale Umfeld hängt immer damit zusammen, ob wir Hinweise haben, dass wir das beurteilen können. Es sind ja nicht nur Tötungsdelikte, sexuelle Gewaltdelikte, Seelenvergewaltiger. Da haben wir vielleicht Ansätze auf Kommunikation, Sprache, dass wir ein soziales Umfeld vielleicht zuordnen können. Wie artikuliert er sich? Und das sind immer so Ansatzpunkte, wo wir sagen können, okay, Die Frage ist immer, Opferkontakt, wo trifft er den? Gibt es Knotenpunkte, wo er seine Opfer aufnimmt? Öffentliche Verkehrsmittel? Ne? Ist er Fahrradfahrer, ist er Autofahrer? Das sind alles so Aspekte, wo wir sagen können, okay, ne? Räumliche Nähe, ja, mit dem Fahrrad, da gehen wir jetzt nicht davon aus, dass er von Hannover nach Braunschweig fährt. Ne? Aber wir brauchen Argumente und das versuchen wir dann zusammenzuführen.
Okay. V. Ich hatte mir da schon was überlegt, Vertrauen. Das hatten wir ganz am Anfang unseres Gesprächs zumindest gestreift. Aber ich will es jetzt trotzdem noch mal stellen, weil es mich doch noch mal interessiert. Sie haben mir angedeutet, in der Anfangszeit der OFA-Einheit muss man durchaus
daran arbeiten,
um das Vertrauen der Kollegen in den 26, glaube ich, Fachkommissariaten in Niedersachsen, muss man um das Vertrauen so ein bisschen werben, sage ich mal. Hat das jetzt dran gelegen, sage ich mal, dass da die alten Silberrücken saßen und die diesem neumodischen Pfanne-Analysen-Kram nicht über den Weg getraut haben oder woran?
Ja, hat das natürlich. Erstmal muss man ja sagen, dass das Polizisten in Führungspositionen alles Alpha-Tiere sind.
Klar.
Ne? Ja. Sonst wären sie nicht
können
da.
Können Sie unterschreiben.
Ne? Genau. Ja. Und es ist ja so, dass wenn jetzt eine Truppe kommt, eine junge Truppe, das kann der Chefarzt sein, der super Vertriebler, der Ingenieur und die sagen dann plötzlich, ja, wir haben hier intern eine kleine Gruppe, die erklärt dir die Welt, deine Arbeit nochmal neu. Und die begleiten dich mal, schauen dir über die Schulter, beurteilen deine Arbeit. Wie begeistert werden wir? Super, super.
Ja, ja.
Und natürlich, wenn man dann gerade die alterfahrenen Silberrücken und die schon 20, 30 Jahre sind Posten innehaben, nach dem Motto, wir optimieren deine Arbeit. Ich kann die Skepsis sehr gut nachvollziehen. Aber genau darum ging es. Und deswegen ist es auch so, dass wir uns nie zurücklehnen können und sagen, okay, wir haben sie jetzt alle. Dann wechselt da mal ein Posten, da mal ein Posten. Das heißt, wir müssen da auch in den 20 Jahren, das hört nie auf. Das hört nie auf. Wir müssen immer wieder rein, sobald neue Kollegen da sind, immer wieder präsentieren. Und es sind unsere Auftraggeber. Das heißt, wie ein Start-up-Unternehmen, wie ein lokaler Betrieb, müssen wir immer unsere Kunden bei Laune halten.
Okay.
Schönes
Beispiel.
Ja, sonst funktioniert es nicht. Und da müssen wir schon mal schauen und über den Tellerrand der Polizei schauen, wie gehen denn Marketingabteilung von Wirtschaftsabteilung damit um.
Wir hatten ganz kurz noch überlegt, was man noch zum Buchstaben V fragen könnte, weil ich mir nicht sicher wollte, ob man jetzt zum Vertrauen was fragt. Wir sind auf Verhandlungen bzw. Verteidigerstrategie gekommen. Hatten Sie spontan gesagt, wenn man dazu was sagen könnte. Ab und zu kommt es ja durchaus vor. Ich habe es tatsächlich so oft vor Gericht noch nicht erlebt, dass mal ein Fallanalytiker in die Verhandlung als Zeuge geladen worden ist. Im Fall Christian B. habe ich es erlebt. Und das war dann ausgerechnet auch der Chef der BKA-Fallanalytiker, Herr Dern. Und mein Eindruck war, der hat ganz schön gelitten da in dieser Verhandlung. Wie sind denn Ihre Erfahrungen vor Gericht?
Ja gut, ich habe sie als Ermittler, ich habe sie als Fallanalytiker und habe früher in der Zeit als Ermittler oder auch als Mordermittler machen müssen. Ich kam damit eigentlich irgendwann besser klar, weil man fühlt sich ja auch in der ersten Zeit persönlich angegriffen. Ja, man wird da angemacht und ich denke, Mann. Und wenn es in einem kocht, dann wird man natürlich verleitet zu Äußerungen, die man eigentlich so nicht treffen würde. Und irgendwann sagte ich mir, boah, wenn ich mal ein Problem habe, nehme ich dich. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Verteidiger gerade in Tötungsdelikten top vorbereitet sind, manchmal auch besser als Staatsanwälte.
Ja,
durchaus. Denn oft ist es so, dass wir mit Staatsanwälten lange zusammenarbeiten und dann sitzen wir in der Hauptverhandlung und da sitzen ganz
andere. Die denken, das läuft doch alles. Dir steht doch alles da.
Eine Urlaubsvertretung.
Ja. Ach so, ja, das auch.
Und, und die Verteidiger haben natürlich ihre Strategie und stecken so tief drin. Das ist Wahnsinn. Also Chapeau dafür. Und auch gerade, wenn es um Aktmaterial geht, wo man sagt, boah, das kann man nicht auf Tasche haben, die haben es auf Tasche. Von daher beeindruckt mich diese Fachlichkeit. Und seitdem ich das sage, okay, du willst nichts von Carsten Schütte, sondern es ist meine Rolle. Und wenn ich ein Problem habe, würde ich dich nehmen, weil du einfach sowas von kompetent bist. Und das hat mir geholfen. Und das sehe ich einfach auch so. Und von daher ist es ihr Job. Und ich komme jetzt wieder auf den Verteidiger von Bodenfelde, der sagte, mein Job ist es nicht, meinen Mandanten hier rauszuhauen. Mein Job ist, meinen Mandanten einen fairen Prozess zu gewährleisten.
Ja.
Und wenn man sich das immer vor Augen hält, komme ich mit der Rolle auch ganz gut klar. Interessant ist nochmal, wenn es um die Rolle von OFA-Mitarbeitern vor Gericht geht, uns gibt es in der Strafprozessordnung nicht. Wir haben ein juristisches Problem. Aber auch schon seit 20 Jahren.
Okay.
Wenn wir als Zeuge geladen werden, was sind denn Zeugen? Zeugen sind Menschen, die etwas wahrgenommen haben, was sie denn zu Protokoll geben.
Ja, ja.
In der Regel von der Tat. Waren wir dabei?
Nein.
Nein.
Ja.
Sachverständige Zeugen sind die, die halt, ja, ein Arzt, der auf ein Unfallgeschehen zukommt, der Verletzungsmuster anders beurteilen kann. Die haben einen Sachverstand, ja. Genau. Aber auch die müssen das darlegen, was sie wahrgenommen haben.
Ja.
Wir waren noch nicht da. Sind wir Sachverständige? Vom LKA berufen? Nein. Und Sachverständiger muss objektiv sein. Ein Sachverständiger hat sogar Fragerecht im Prozess.
Stimmt, ja.
Ne? Und die drei Rollen gibt es im Strafprozess noch, mehr nicht. Und dann ist immer die Frage, als was werden wir denn geladen? Und oft ist es so, wenn wir geladen werden von Gerichten, dann ist das Erste, was wir machen, wir rufen den Richter an. Ne? Und kennen Sie unsere, ja, unsere strafprozessuelle Rolle in dem Verfahren? Und wenn Sie uns als Zeuge vorladen, wenn Sie uns als Sachverständige vorladen, dann müssen wir in der Regel immer unseren Sachverstand darlegen, auch vor dem Verteidiger, der da natürlich reingerätscht, welche Methodik, ist die lückenhaft angewandt worden. Und das müssen wir erstmal belegen. Da sind wir erstmal sicherlich eine halbe, dreiviertel Stunde. Erstmal geht es um diese Formalien, bevor wir dann zum Kern kommen. Und dann geht es in der Regel um Tatrekonstruktion, nicht ums Täterprofil.
Ja.
Weil wir ein Täterprofil erstellt haben, dafür sitzt er nicht. Da hat es konkrete Beweise gegeben.
Ja.
Und nicht, weil wir gesagt haben, blonde Haare, blaue Augen und 38 Jahre alt.
Ja.
Da hat ein Täterprofil, ist da völlig obsolet.
Das muss ich mir mal merken, wenn ich mal wieder vor Gericht bin.
Deswegen ist es immer wieder interessant, welche Rolle haben wir und ist die bewusst gewählt worden, ist sie willkürlich gewählt worden und kommt das Surprise-Paket denn erst im Gerichtssaal?
Buchstabe W, Tatwerkzeuge. Mit was wurden Sie denn schon an außergewöhnlichen Tatwerkzeugen konfrontiert?
Ach Gott.
Wir lassen das Messer jetzt mal außen vor. Die Pistole lassen wir außen vor. Wir haben schon gehört, die Lanze beispielsweise.
Genau.
Ja, das ist ja schon mal was Ungewöhnliches. Auch vielleicht
großer, bunter Blumenstrauß. Was fällt mir da ein? Sogar Täterin? Salatschüssel.
Die Salatschüssel?
Genau, stumpfe Gewalt erschlagen.
Was waren die Salatschüssel? Muss ich jetzt mal nachfragen.
War, glaube ich, hier so eine Salatschüssel aus Bleikristall.
Okay, das ergibt sich.
Das geht.
Ja,
das geht.
Damit kann man einen um die Ecke bringen. Okay. Salatschüssel.
Sonst alle Arten von Stichwerkzeugen. Na, die Frage ist ja gerade bei Affekttaten, man nimmt das, was da ist. Ne?
Ist Stichwerkzeug das häufigste?
Ach, es gibt jetzt keine Statistik, aber alles, was so, stumpfe Gewalt, scharfe Gewalt, erwürgen, erdrosseln. Ich glaube, das ist alles so die Waage. Seltener sicherlich. Ne, erschießen, aber ansonsten.
Jetzt erwürgen, erdrosseln, das ist ja etwas, wo man einem Menschen ja sehr nahe kommt.
Genau.
Ich könnte mir vorstellen, irgendwie, das ist auch schon, deutet darauf hin, dass da auch eine gewisse Hemmschwelle dann möglicherweise dann fällt, ne? Wenn man sich zu so Mittel fehlt, oder?
Ja. Erwürgen ist erstmal nicht so einfach.
Ja.
Es und
stirbt
man,
sich nicht so
wenn
einfach.
Man, ne? Wenn man, ja, erstens ja. das und ist ja so, man hat wirklich Face-to-Face-Kontakt, ne?
Ja.
Und man sieht, was mit dem Opfer passiert, was ein Todeskampf ist.
Mhm.
Ja, und das ist dann schon, ja, auch in der Beurteilung der Tathandlung und natürlich der Tötungsart und des Täterprofils spielt das mal eine große Rolle.
So, wir biegen langsam auf die letzte Runde ein, die vorletzte Runde ein. X, ja, Mensch, das ist immer schwierig. Und Y ist genauso schwierig, deswegen XY.
Okay.
Gucken Sie gern?
Ja, also wenn wir mit meiner Frau zusammen, wenn wir zu Hause sind, und dann gucken wir mal gerne, aber ich habe natürlich eine andere Brille auf. Was sind das Kollegen? Oft kennt man Kollegen.
Ach, guck mal, jetzt ist er hier wieder.
Genau. Und ist mit ja dem auch so,
ich Ausbildung gemacht.
Ja, auch ist ja so, dass niedersächsische Fälle oft drin sind. Natürlich verfolge ich das mit Interesse. Und ich war alt in der Bankraub-Serie, war ich auch schon mal bei Aktenzeichen. Von daher ist immer ganz interessant, da nochmal zu schauen. Und ja, also wenn ich zu Hause bin und Lust und Zeit habe, dann gucke ich Aktenzeichen.
Und was gucken Sie noch so, krimimäßig?
Ich bin gar kein Fernsehtyp.
Nee?
Überhaupt kein Fernsehtyp.
Buchtyp?
Ne? Buchtyp auch. Das war immer die Frage als Autor, ne? was sind so Ihre Vorbilder? Hm. Was haben Sie gelesen? Kennen Sie das? Und ich muss mal sagen, sorry, nein, ich habe nicht gelesen. Ich bin jetzt auch kein Lesefan. Ich lese Ermittlungsakten und solche Dinge. Da habe ich auch keine Lust mehr, abends noch mir einen Krimi anzuschauen oder andere Dinge zu tun. Wie gesagt, die Hochzeitsfotografie. Mit Fotobearbeitung, solche Geschichten. Ne? Und das hat mich sicherlich lange beschäftigt. Ich habe mittlerweile 4 Enkelkinder, die arbeiten in der Familie. Und das ist so der Schwerpunkt meiner Freizeit.
Mhm. Buchstabe Z.
Mhm.
Zeit.
Zeit.
Zeit spielt ja immer wieder eine Rolle. Sie hatten schon erwähnt, geht beispielsweise um Zeitfenster, die sich da öffnen, Sekunden, Minuten. Und anhand derer mussten Sie und Ihre Kollegen untersuchen, was da passiert ist und was das jetzt auf den Täter sagt. Zeit spielt ja auch eine Rolle, bei Cold Cases, wie viel Zeit vergangen ist. Eigentlich immer wieder, bei jedem Fall geht es ja um Zeit.
Genau.
Kommt man immer wieder auf. Was für ein Verhältnis haben Sie so zu der Zeit? Wie blicken Sie so drauf? Was ist Zeit für Sie so für einen Begriff?
Ach, Zeit ist sehr variabel. Es kommt immer darauf an, ob man dienstlichen Kontext, ob das
aber auch privat.
Auch privat, ne? Ja. Wenn man dann in den Ruhestand geht, ne? Wie viel Zeit bleibt mir noch? Was ja Gott sei Dank nicht.
Aber da hat man nicht plötzlich auch ganz viel Zeit.
Habe ich auch gedacht, ja. Dem ist nicht so. Nein, Zeit ist was sehr, sehr Wertvolles. Mhm. Und ich glaube, ist zumindest so die Intention meiner Frau und mir, sie sinnvoll zu nutzen und nicht verpuffen zu lassen. Und von daher gibt es da eine klare Struktur. Und sie ist einfach wertvoll und ich glaube, dass man Zeit mit positiven Dingen bewusst verbindet und sich das auch wirklich bewusst macht. Mhm. Und von daher ist ja auch Zeit, die einem noch bleibt. Und ich sage immer, das ist so, ich bin ja im Grund auf positiver Mensch. Und wenn ich sage, Gott, du bist jetzt Mitte 60, ne? Wie lange hast du denn noch? Ich sage, ja Gott, wenn ich vielleicht bis, meine Eltern sind sehr alt geworden, bis 80, 85, 20 Jahren. Was sind denn 20 Jahre? Und ich zurückblicke auf mein Alter von 45 vor der OVA und sage, hey, was waren denn das für geile Jahre? Von daher sage ich, hey, 20 Jahre, super. Ne? Freue ich mich drauf, wenn alles gesund bleibt, wenn in der Familie alles gesund bleibt. Ich bin also kein negativer Mensch, der sagt, mir bleiben nur noch 20 Jahre. Und ich sage, hurra, vielleicht sogar mehr. Und wenn es weniger sind, dann habe ich die Zeit recht intensiv genutzt.
Gucken wir noch mal in die Zukunft, auch mit Z. Hm? Was muss man noch von Ihnen erwarten? Was haben Sie so vor noch?
Ich glaube, das weiß ich selbst nicht so richtig. Die Autorentätigkeit war ja auch völlig zufällig. Auch damit habe ich nicht gerechnet, das ist auch nicht geplant. Und ich bin ein Mensch, der sehr interessiert ist, sehr neugierig ist. Auch konzeptionell, was wir gerade so vorhaben, ergeben sich Dinge, wo ich denke, hoppla, da geht ja auch was. Und so dass, ja, meine Frau ist jetzt auch in Rente, dass wir da gemeinsam Pläne schmieden und neue Ideen entwickeln, von denen wir glauben, dass Dinge funktionieren, dass sie Spaß machen und familiär gut eingebunden werden.
Ein schönes Schlusswort, würde ich auch an dieser Stelle sagen.
Herrlich.
Herr Schütte, vielen herzlichen Dank. Ein super interessantes, ein super spannendes Gespräch. Einblicke in die operative Fallanalyse, in Methodiken und Fällen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und noch einmal der Hinweis. Am 22. Januar kommt Herr Schütte zu uns nach Braunschweig ins Medienhaus zum True Crime Live Talk. Und wir sprechen dort über das Thema seines letzten Buches Eiskalt, wenn Kinder morden. Die Karten gibt es ab sofort im Handel, beziehungsweise sind schon längst im Handel und können erworben werden. Herr Schütte, wir sehen uns demnächst wieder. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Dankeschön.